Herzlich willkommen zur Bibelstunde. Wir haben schon gesehen, dass hier Schwester Heidemarie Führer steht und nicht Kurt Schneck. Wir haben die beiden tauschen müssen. Nächsten Sonntag kommt dann der Herr Schneck zu uns. Aber wir freuen uns sehr, dass Schwester Heidemarie heute da ist und uns Gottes Wort weitergeben wird. Ich darf Sie wieder auf unsere Hygienerichtlinien hinweisen, Corona-bedingt. Also Sie haben das vorbildlich gemacht, Sie sind alle mit Mundschutz gekommen. Hier, wenn Sie sitzen, dürfen Sie den Mundschutz gerne ablegen. Wir bitten Sie aber, wenn Sie nachher mitsingen wollen, dass Sie dann den Mundschutz wieder anlegen. Also nur beim Singen. Und wir lassen genügend Zeit, dass jeder in Ruhe seinen Mundschutz anlegen kann, bevor dann die Frau Mann hier spielt. Ja, wir bitten Sie, dass Sie die Stühle einfach so lassen. Das haben Sie ja schon alles wunderbar gemacht. Wenn noch weitere Gäste kommen, können die dann auch gerne draußen Platz nehmen. Zur Empore, die ist natürlich besonders geeignet für die, die gut zu Fuß sind und die nicht zwischendurch rausgehen möchten oder müssen, weil da muss man ja schon sehr dicht an anderen vorbeigehen. Also prima, wie wir uns im Raum verteilt haben, und ich wünsche Ihnen jetzt allen eine ganz gesegnete Bibelstunde und übergebe das Wort an Schwester Heidemarie.
Vielen Dank, Schwester Renate. Ja, nicht, dass Sie denken, ich bin auf dem Bild. Das Geheimnis wird gleich gelüftet, aber ich muss mich jetzt erstmal hier gewöhnen. Es tut schon weh, wie Sie da so wie hingetropfte Inseln sitzen. Aber das Tolle ist ja, dass jeder sagen kann: Herr, du umgibst mich von allen Seiten und hältst deine Hand über mir. So hoffe ich und vertraue, dass wir trotzdem in der Gegenwart Jesu einfach verbunden sind. So, jetzt. Sie erinnern sich vielleicht, Zuversicht, 7 Wochen ohne Pessimismus, so lautete das Motto der diesjährigen Fastenaktion der EKD zwischen dem 26. Februar und dem 13. April. Es war ja fast prophetisch, dass wir Zuversicht brauchen. 7 Wochen ohne Pessimismus, so war es geplant. Also 7 Wochen voller Optimismus. Ist Ihnen aufgefallen, Ingo Zamperoni beendet die Tagesthemen immer mit: Bleiben Sie zuversichtlich. Will er damit erinnern, dass wir das mal als Motto hatten? Wir hatten uns so gut eingerichtet. Alles flutschte nur so. Die Wirtschaft brummte, die Steuereinnahmen sprudelten. Wie in Trance ging es von Event zu Event, auch von Gottesdienst zu Gottesdienst, selbstverständlich. Von Bibelstunde zu Bibelstunde. Dann vielleicht noch mit Kaffee anschließend, man war es so gewohnt. Und dann wurden wir unsanft geweckt und hart gestoppt. Am 15. März hätte ich hier Bibelstunde halten sollen. Da schlug der Lockdown zu. Nichts ging mehr, auch keine Bibelstunde. Es war die erste, die wir abgesagt haben. Und ich bin gerade noch so nach Villingen entkommen. Eine Pandemie versetzte uns in eine Art Schockstarre. Das unsichtbare Coronavirus lehrt die Menschheit das Fürchten. Das griffige Thema der Fastenaktion enthält keinen Hinweis darauf, wie der Pessimismus vertrieben werden kann. Aber im Wort Gottes sprudeln Quellen, aus denen wir Zuversicht schöpfen können. Und das wollen wir heute auch tun. Aber erst singen wir ein Lied über Zuversicht. Wir beten. Du Gott der Gnade, heile, was uns beschädigt hat. Fülle unseren Mangel an Zuversicht auf und lass unser Lebenslicht neu aufleuchten im Glanz deiner Liebe und in der Kraft deines Wortes. Amen. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Vermutlich kennen wir alle dieses Wort aus Jesaja 43, 1. Ein Wort, das aufrichtet. Ein Wort, das tröstet. Ein Wort, das uns mit dem großen Gott verbindet. Es wird gern wie so ein Solitär, wie ein einzelner kostbarer Edelstein zitiert. Als Taufspruch häufig, als Konfirmationsspruch, als Jahreslos, als seelsorgerlichen Zuspruch. Aber wir wollen heute mal ein bisschen das Wort in dem Textzusammenhang sehen, in dem es steht, um ihm vielleicht noch besser auf die Spur zu kommen. Als der Prophet Jesaja diese Worte vor gut 2500 Jahren verkündete, waren sie an das Volk Israel gerichtet. Lebte damals in der Verbannung, im fernen Babylon. Schon seit Jahrzehnten, schon in der dritten Generation, lebten die Israeliten weit weg von der Heimat, weit weg von dem Ort der Begegnung mit Gott. Und das Gotteshaus in Jerusalem lag in Trümmern. Warum? Wenn wir zwei Verse vor diesem Kapitel 43 lesen, dann erfahren wir schwarz auf weiß, was damals drei Generationen vorher passiert ist. Ich lese einfach diese Verse. Wer hat Jakob der Plünderung preisgegeben und Israel den Räubern? Hat es nicht der Herr getan, an dem wir gesündigt haben? Und sie wollten nicht auf seinen Wegen wandeln, und sie gehorchten seinen Weisungen nicht. Darum hat er über sie ausgeschüttet seinen Grimm und die Gewalt des Krieges, dass er sie ringsum versenkte. Aber sie merken's nicht. Und sie in Brand steckte. Aber sie nehmen's nicht zu Herzen. Wir erfahren also, dass es sich um ein Gericht am Volk Gottes handelte, das sie in diese deprimierende Lage gebracht hatte. Ja, es ist schon ein harter Befund, wenn Gott sagt: Womit auch immer ich sie heimsuche, sie nehmen es nicht zu Herzen. Und wir haben auch irgendwie das Gefühl, heimgesucht zu werden, oder? Spüren wir die Hand Gottes an unserem Herzen? Und ich meine an uns, die wir Gott lieb haben. Erreicht uns diese Hand am Herzen? Die Heimsuchungen, wissen wir, unsere Wälder brennen, Die Feuer sind kaum noch beherrschbar oft. Jetzt wieder in Kalifornien. Es gibt Überschwemmungen, Erdrutsche, Hurricanes, das ganze Programm der Katastrophen. Und jetzt eben aktuell. Ein mit bloßem Auge nicht zu erkennender Erreger, ein Virus breitet sich aus, macht Millionen Menschen schwer krank oder tötet sie. Überall sind die katastrophalen Nebenwirkungen zu spüren. Auch wir haben Nebenwirkungen. Welthandelsketten sind zerrissen, Börsen abgestürzt, Firmen bankrott und viele Familien auch existenziell bedroht. Irgendwie ist dieser Befund in Jesaja 42 wie für unsere Zeit geschrieben. Aber, Gottes Wort bleibt nie bei der Diagnose stehen. Gottes Wort bleibt nie bei der Diagnose stehen. Es zeigt immer auch die Therapie, die Heilung, das Heil. Und so beginnt nun unser Kapitel 43 völlig überraschend. Nun, sagt der Herr. Nun, nachdem alles so ist, wie es ist, nun, sagt der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht. Gottes Wort stellt die Wende in Aussicht. Ja, es ist schon die Wende, indem diese Zusage von Gott ausgesprochen wird. Gewiss, dieser Text ist zuallererst auf die konkrete Situation des 6. Jahrhunderts vor Christus bezogen. Und wenn wir genau schauen, so vordergründig real, hat er sich nicht erfüllt. Es brauchte immer einen großen Glauben, sich an diesen Zusagen Gottes festzuhalten, einen Glauben, der weiter sieht, der mehr im Blick hat als die Wirklichkeit, die die Historiker beschreiben oder die Zeitungen oder die Tagesthemen oder. Diesen Glauben, um den geht es. Und wenn wir die Bücher Esra und Nehemia lesen, können wir zwar feststellen, ja, es gab Befreiung vom babylonischen Joch. Aber in welch neue Abhängigkeiten hinein? Ja, es gab eine Heimkehr. Aber wie wenig triumphal war die? Stellen wir uns diesen abgerissenen, verstaubten Dreck vor, der damals in Israel ankam. Ja, es wurde ein Neuanfang gestartet. Aber wie mühsam und kärglich war der? Die Nachbarn Israels haben nur darüber gelacht und gespottet. Und ja, die Erneuerung des Volkes fand statt, aber wie bruchstückhaft und unter was für bedrückenden äußeren Umständen begann sie. Und doch, der Glaube hält fest, Befreiung, Heimkehr, Neuanfang, Erneuerung. Und diese Spannung müssen wir aushalten. Darin muss sich der Glaube bewähren, immer neu im Blick auf die sogenannte Realität und den Glauben an das Wort, Tag für Tag. Israel ist immer beides gewesen, ein Volk, das sich gegen Gott wehrte, und es war Gottes Volk, immer. Eine Gottesgemeinde, die seinen Willen tun wollte. Und wir, die neutestamentliche Gemeinde, sind auch nicht viel anders dran. Und darum dürfen wir dieses Wort aus Jesaja 43 auch für uns ganz persönlich lesen und nehmen. Darum sind wir zuversichtlich in der Krise, nicht weil wir besser wären oder mehr wüssten. Nein, wir sind zuversichtlich, denn wir sind erwählt, erlöst und befreit. Fragen wir nun, wem gilt dieser Zuspruch? Dieses Du ist die Gemeinde, aber mein persönliches Heil ist da drin verankert. Und wissen Sie, das ist klasse. Wäre ich nur allein irgendwie da drin, aber ich bin in der Gemeinde verankert. Darum ist es auch so wichtig, dass wir zusammenkommen, verbindlich. Mein Heil ist mir persönlich zugesprochen und der Gemeinde vielfach verankert. Du bist mein. Hier geht es zuallererst um eine Beziehung. Und letztlich liegt in dieser Beziehung die Erfüllung unseres Lebens. Die Erfüllung unserer Sehnsucht nach Leben. Wir wissen es oft nur nicht. Und suchen Erfüllung wo ganz anders. Wir kommen später nochmal darauf. Das Wort aus Jesaja wird oft als Taufspruch gewählt. Und das, obwohl die Taufe ja mit keiner Silbe erwähnt wird. Die gab es damals ja auch nicht. Aber auch das sagt uns oder will uns sagen, du bist eingegliedert in Gottes Volk, in den Leib Christi. Wir sind keine Solisten. Und es entscheidet über unser Wohl und Wehe, ob wir im Leib, zum Leib Christi gehören oder nicht. Wir sind in den Tod Christi hineingetaucht, ohne unser Zutun bei unserer Taufe, aber mit bewusstem Willen bei unserer Bekehrung. Dazu sind wir erlöst und erwählt. Aber dieser Erwählung geht etwas voraus. Die Schöpfung. Nun sagt der Herr, der dich geschaffen hat. Und damit liegt Erwählung und die Schöpfung ganz nah beieinander. Wenn Gott in seiner Wahl nach Israel greift oder nach einem von uns, dann stellt er die Verbindung her zu etwas, das er geschaffen hat. Es ist sein Werk. Folglich gehört es ihm. Es ist so modern geworden, dass Eltern zum Beispiel sagen, unser Kind soll selbst entscheiden, ob es sich taufen lassen will oder nicht. Das klingt so, als ob wir uns das gewissermaßen aussuchen könnten, ob und mit wem wir es zu tun bekommen wollen oder nicht. In Wahrheit gehören wir Gott schon, denn wir sind seine Geschöpfe. Von ihm abhängig und auf ihn bezogen. Ob wir es wissen oder nicht. Ja, mehr noch. Es ist modern geworden, auf den Ruf Jesu in die Nachfolge scheinbar selbstbestimmt verhandeln zu können. Vielleicht für ein Jahr. Vielleicht nach dem Studium, vielleicht gar nicht. Aber unser Schöpfer hat das erste Zugriffsrecht auf uns, ob wir es wollen oder nicht. Er hat nicht nur dafür gesorgt, dass es uns überhaupt gibt, sondern wir haben einen Platz und eine Aufgabe in dieser Zeit, auch in dieser Corona-Zeit, in die wir von ihm als seine Geschöpfe hineingestellt sind, jeder. Die Frage ist, stehen wir an dem Platz? Erfüllen wir die uns zugedachte Aufgabe? Es ist, wenn man darüber nachdenkt, Gott hat dich und mich geschaffen und kann deshalb mit Fug und Recht sagen, mein bist du. Aber die Erwählung, die geht noch weit über die Schöpfung hinaus. Das können wir zum Beispiel daran deutlich machen, der Abraham war ein Geschöpf Gottes, ehe Gott ihn rief zu seinem heilsgeschichtlichen Auftrag. Also Geschöpfe sind wir sowieso, seine Geschöpfe. Aber nun ruft er uns mit Namen. Ich kenne ihre Namen nicht, aber Gott kennt sie. Und dass ich einen Namen habe, gibt mir die Identität als Person. Dich will ich, sagt Gott, nicht irgendwen. Also ich weiß auch nicht, als sie geheiratet haben, die Ehepaare unter uns, da haben sie doch auch nicht gesagt, in die Gemeinde geschaut und sagen, ich will jemand. Einer schaut den anderen an und sagt, dich will ich, dir will ich treu sein, nicht irgendwem. Und so ist auch diese Beziehung. Gott sagt, dich, Hans, dich, Gudrun, dich, Bärbel, dich, Friedrich, dich will ich. Mit Namen ruft er an und möchte, dass wir einen Platz haben und ausfüllen mit den Gaben, die er uns geschenkt hat. Und er sagt noch mehr. In Vers 4 sagt er, du bist in meinen Augen wert geachtet. Und du sollst auch herrlich sein. Und ich habe dich lieb. Also in meinem Leben hat dieses Wort eine große Geschichte. Gottes Wahl verleiht dem Unwerten seinen Wert und auch seine unantastbare Würde. Jeder von uns ist einmalig, ein Unikat. Und wir sind geliebt, von Gott geliebt. Und wir haben es schon so oft gehört, er liebt jeden Menschen. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Das will er aus Liebe, nicht aus irgendeinem Despotismus heraus. Er liebt seine Geschöpfe. Gottes Erwählung hat damals bei dem Volk Israel aus der Befreiung von Ägypten geführt, aus der Befreiung einer Knechtschaft. Und auch jetzt in Babylon kommt es zu einer Befreiung, zu einer Erlösung, zum Loskauf. Gott erlöst sein Volk aus der babylonischen Knechtschaft. Und worin besteht nun dieses Lösegeld? Es ist schon seltsam, was der Text hier sagt, in Vers 3b und 4b. Hat Kyros, der damals regierte, indem er Israel freigibt, als Ersatz die Hand auf die Nilländer gelegt? Ich gestehe Ihnen, ich habe diese Stelle lange, lange überhaupt nicht verstanden. Und ich erinnere mich auch als junger Mensch auf der Bibelschule, es hat mich schon befremdet zu lesen, mit welcher Unbekümmertheit davon die Rede ist, dass Menschen oder Länder an Israels Stadt und Völker für seine Seele, für sein Leben eingesetzt wurden. Das ist schon eine rätselhafte Stelle. Vielleicht können wir sagen, ohne Opfer, ohne einen hohen Preis geht Befreiung und Erlösung nicht. Und wenn wir sogar ein klein wenig in die Weltgeschichte reinschauen, dann sehen wir, dass die Kaufsummen für die Freiheit immer sehr hoch waren. Viel Blut und viele Tränen sind dafür geflossen. Freiheit ist nicht umsonst, heißt ein Lied, das Gerhard Schnitter vor vielen Jahren für das Pfingstjugendtreffen in Eidlingen geschrieben hat. Das hat sich nie geändert. Auch unsere Erlösung gibt es nicht umsonst, nicht zum Nulltarif. Sie hat Gott seinen einzigen Sohn gekostet. Das war der höchste Preis, der je dafür eingesetzt wurde. Umso tragischer, wenn wir ihn geringschätzen und deshalb ausschlagen. Die Macht, aus der wir durch unsere Bekehrung befreit und erlöst werden, ist nicht Babel oder sonst eine Weltmacht in der Geschichte, sondern die Macht der Finsternis, die immer nach uns greifen und uns festhalten will in alten Verhaltensweisen. Im Kolosserbrief heißt es, er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit, verändert. Und nun leben wir unter der Herrschaft seines geliebten Sohnes Jesus Christus. Durch ihn sind wir erlöst, unsere Sünden sind vergeben. Und das Lösegeld ist nicht nur ein Land oder Volk, sondern der Kyrios, der Christus selbst, der sich kreuzigen ließ um unserer Sünde willen. Seitdem geht es um einen Herrschaftswechsel. Du bist mein. Das ist nicht nur, und das vergessen wir vielleicht manchmal, du bist mein ist nicht nur eine Liebeserklärung. Das ist ein klarer Anspruch des Erlösers. Du gehörst nicht mehr der Macht des Bösen. Ich, dein Gott, dein Schöpfer, habe die Hand auf dich gelegt. Du bist mein Eigentum. Stoßen wir die Hand nicht weg, ergreifen wir sie, damit sich die Bestimmung unseres Lebens erfüllt. Und ich kann mir vorstellen, und ich bete auch dafür, dass wir gerade dadurch eine Alternative in dieser Zeit sind, dass wir etwas vermitteln können von dem, das Jesus verändert. Zuversichtlich leben in der Krise. Du bist bewahrt. Wenn wir wieder zum Volk Israel schauen, es wurde in Babylon nicht aufgerieben, nicht vernichtet. Es wurde bewahrt. Wir bekommen ja nun immer wieder die Zahlen der Kirchenaustritte präsentiert. Alles wird kleiner. Und mir kommt es manchmal so vor, als ob man dadurch feststellen möchte, seht her, ihr Christen, ihr seid auf dem absteigenden Ast. Mit euch geht's gegen Null. Christsein war gestern, soziale Medien sind heute. Also sei doch nicht von gestern, sondern schließe dich der richtigen Community an. So flüstert der Zeitgeist. Ich saß kürzlich in einem Wartezimmer und mein Blick fiel auf Brigitte, nicht auf unsere Schwester Brigitte, die sie oft freundlich hier begrüßt, sondern auf diese Zeitschrift Brigitte. Und da fällt mein Blick auf einen Artikel, in dem es heißt, oder das war so dieser, ich mache mal den Extrakt daraus, das Leben ist kompliziert. So viele Möglichkeiten, wie man wohnen, wen man lieben, was man machen, werden, sein könnte. Die Angst, eine durchschnittliche oder zerstörte Existenz zu führen, hat ein relativ neues Berufsfeld hervorgebracht. Menschen, die andere Menschen darin coachen, wie man besser lebt. Und ein Thorsten berichtet darin, seit ich meinen Coach gefunden habe, hat sich mein Leben um 180 Grad gewendet. In einer tiefen Krise fand er das Seminar Die Kunst, Glück und Erfüllung zu finden. Aktuell haben er und seine Frau eine Jahresmitgliedschaft für je 19.995 Euro. Insgesamt habe er schon 45.000 Euro ausgegeben. Aber bei dem, was es uns gebracht hat, hätte es auch das Doppelte kosten können, sagt Thorsten. Er weiß jetzt, du kannst es schaffen. Alles kannst du schaffen. Oder, da wird von Laura berichtet, bei ihr ist alles wunderschön. Und mit einfachen, eingängigen Sätzen begeistert sie ihre Fans, meist Frauen zwischen 20 und 30 Jahren. Und ihre Botschaft lautet, erkenne, dass dein Leben kein Zufall ist. Du bist der Schöpfer deines Lebens. Du bist ein Geschenk für die Welt. Nur einmal im Jahr zeigt sie sich leibhaftig. Sonst geht alles online. Diese Reportage hat mich traurig gemacht. Das schmerzt. Da sind so viele Suchende, auch verzweifelte Menschen, die mit religiösen Versatzstücken abgespeist werden. Und es beschäftigt mich sehr, wie wir zu diesen Menschen wieder einen Draht finden. Wie wir diejenigen erreichen, die in solch einer existenziellen Krise sind, wie der Thorsten. Wie finden wir die richtigen Worte? Wie ist unser Verhalten, unser Leben so, dass sie den eigentlichen Coach finden, den Schöpfer und den Erlöser? Wie könnten wir Worte aus Jesaja 43 ihnen so nahe bringen, dass eine Sehnsucht in ihnen wächst? Stattdessen scheint der Mainstream vieles von dem wegzuschwemmen, was christlich und biblisch ist. Und den Teufel stört es wahrlich nicht, wenn sich Menschen einem Coach anvertrauen, wenn sie ihm ihr Geld hinblättern. Aber wenn man das Evangelium anbietet, dann brennen seine Störfeuer an allen Ecken und Enden. Liebe Geschwister, wir brauchen eine ganz neue Liebe zu den Menschen unserer Zeit. Eine neue Leidenschaft, suchende Menschen mit dem Wort Gottes zusammenzubringen. Und wir brauchen eine neue Gewissheit über die Kraft von Gottes Wort Und es ist lebendig und es macht lebendig und es verändert. Die Liebe, die Gott zu uns hat, kann man nur sehen, wenn wir die Menschen auch lieben. Den Frieden in den Unfrieden von Familien und Gruppen zu bringen, das wird nur sinnfällig, wenn man Frieden hat. Und so weiter. Obwohl Gott die Hand auf uns gelegt hat, heißt es weiter in Jesaja, bleiben uns die Wasserströme nicht erspart. Und ohne Frage, wir schlucken zurzeit mächtig das Wasser von Gegenströmungen, Ablehnung, Anfechtung, aber auch von Gleichgültigkeit. Und Gott hat uns auch nicht zugesagt, dass das ohne diese Probleme abgeht. Er sagt uns aber, ich bring dich durch. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versengen. So haben wir ein ganzes Bündel von Zuspruch. Gott, der Schöpfer, sagt, du bist mein. Ich hab dich von deinem alten Wesen erlöst und ich bin bei dir, wenn es schwierig wird. Komm zum Schluss. Und dazu schauen wir noch die Verse 5 bis 6 an oder 7. Da heißt es nun, so fürchte dich nun nicht. Es wird nochmal aufgegriffen. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen zum Norden, gib her, und zum Süden, halte nicht zurück. Bring her meine Söhne von ferne und meine Töchter vom Ende der Erde. Machen wir uns wieder klar, dieser Jesaja-Text spricht in eine Situation hinein, in der es dieses Volk Gottes eigentlich nicht mehr gibt. Ihr sollt mein Volk sein, das war die Vision. Aber was ist daraus geworden? In den Katastrophenjahren, ich nenne jetzt die Zahlen nicht, aber einige Jahrhunderte vor Christus, war Israel fast ausradiert worden. Aber jetzt kommt Gott und sagt, gib sie her. Er ruft es in alle vier Himmelsrichtungen. Gebt sie her, haltet meine Leute nicht länger zurück. Ich will alle meine Kinder heimbringen und beisammen haben. Gott findet sich nie mit dem ab, was nicht ist. Es wird immer wieder Neues. Er will das Zerstreute wieder sammeln. Darum bewegt mich dieses Bild hier. Ein Virus sorgt dafür, dass wir alle 2 Quadratmeter oder Kubikmeter Luft um uns haben. Durchlöchert sind wir. Es ist wie ein Bild, ein Symbol. Aber Gott wird es sammeln. Und er sammelt auch heute sein Volk, die schon zum Volk Gottes gehören, die da schon dazugehören, die sollen sich verbindlich zusammenfinden. Die noch nicht dazugehören, aber von Gott schon geliebt und gemeint sind, sollen in der Mission herangeführt werden und die bereits auf und wieder untergegangen sind im Weltgetriebe, will die Evangelisation zurückholen. Gib her, sagt Gott, halte nicht zurück. Das sagt er zu allen Hindernissen und Bergen, die sich auftürmen wollen. Und jetzt schauen wir noch ins Neue Testament hinüber. Da prophezeit Jesus seinen Jüngern im Markus-Evangelium. Und er wird senden seine Engel mit hellen Posaunen, und sie werden sammeln seine Auserwählten von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Es wird nochmal aufgegriffen, was im Jesaja steht. Ja, nun kann man fragen, Zukunftsmusik? Ja, in gewisser Weise schon. Wir wissen, dass diese Worte Jesu endzeitliche Qualität haben. Und wenn er wiederkommt, wird es auch real so sein, dass er seine Auserwählten aus allen Himmelsrichtungen zusammenruft. Noch ist es verborgen und doch ist es Wirklichkeit. Wer zu Christus gehört, wer diesen Ruf des Schöpfers annimmt, ist eingegliedert in diesen Himmel und Erde erfüllenden Leib Christi, des Auferstandenen. Und noch ehe das alles sichtbar wird, sind wir schon zusammengebracht. Diese Gemeinschaft ist zunächst die äußerlich sichtbare Gemeinde mit allen Brüchen, Defiziten und Problemen. Trotzdem sind wir geheimnisvoll verbunden. Diese Gemeinschaft der Heiligen umgreift und umfasst viel mehr, als wir sehen können. Wir mögen noch so eine gute Vielmannbrille haben. Wir sehen nicht die Tiefe. In welchem Land oder Erdteil auch immer es sein mag, in Christus sind wir miteinander verbunden. Gott sammelt unaufhörlich, er redet und ruft Tag und Nacht in diese Welt. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Er erwählt, die sich rufen lassen. Er bewahrt, die sich an ihn halten. Er sammelt, die seinen Willen tun. Amen. Wir beten. Fürchte dich nicht, sagst du uns, ewiger Gott. Gründe zur Furcht haben wir viele in dieser Zeit, um Gesundheit, Leib und Leben, um Arbeit, Einkommen und Gerechtigkeit, um diese Erde und was auf ihr lebt. So fürchten wir uns aus vielen Gründen. Ich bin bei dir, sagst du uns, gnädiger Gott. Ins Leben hast du uns gerufen, ohne dich wäre nichts da. Durch Tage und Nächte hast du uns schon begleitet, in Tiefen gestärkt, zu Höhen geführt. Wecke in uns die Zuversicht, dass du da bist, jetzt bei uns, damit wir ohne Furcht leben, dich und unsere Nächsten lieben. Ich will dich erretten, sagst du uns, barmherziger Gott. Nach Rettung rufen so viele Menschen in unserem Land, in vielen Teilen der Erde. Mach dich auf, lebendiger Gott, sende deinen Geist, dein Licht und deine Wahrheit, dass es hell werde, und mache uns bereit, deine Mitarbeiter zu sein, dort zu stehen, wo du uns haben willst, du ewiger, gnädiger, barmherziger Gott. Amen. Ich lade Sie noch mal ein zur nächsten Bibelstunde am kommenden Sonntag, wo dann Kurt Schneck da sein wird und die Bibelstunde halten wird. Und nun möchte ich Sie segnen, wenn Sie dazu aufstehen können, ist es gut. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.